Mein Name ist Erika Pluha. Ich bin 1939 geboren, deswegen heiße ich auch Erika. Das war noch das Dritte Reich, das war noch vor dem Krieg. Und man hat mich öffentlich kennengelernt, weil ich Burgschauspielerin war. Und ich bin auch Sängerin meiner eigenen Lieder.
Willkommen bei Lebende Legenden. Hören, was bleibt. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen. Wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen, von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war. Was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende, ein Monat, 4 Folgen jeden Donnerstag. Das ist die 3. von 4 Folgen mit Erika Pluha. Sie ist Anfang 20, der neue Star am Burgtheater und fest entschlossen, sich durch nichts ablenken zu lassen. Doch sie erlebt auch hinter den Kulissen emotionale Achterbahnfahrten. Erika Pluha erzählt von ihrer ersten Ehe mit dem großspurigen Draufgänger Udo Proksch und ihrer Beziehung zur gemeinsamen Tochter Anna. Von Liebe und Herzschmerz, von Verbrechen und Schicksalsschlägen. Zu Beginn zeichnet sie das Bild, mit dem sie auf ihr Liebesleben in den turbulenten 20er zurückblickt.
Ich sage ja immer, manchmal wird man mit dem Schwert geschlagen oder man ist selber das Schwert in Beziehungen. Im ersten Sommer nach der Schauspielschule, als ich schon am Theater war, schon Schauspielerin war, hat man mich eingeladen, in Jagsthausen zu spielen, die Adelheid im Götz von Berlichingen. Ich hatte aber kurz davor eine unglaublich leidenschaftliche Liebe mit einem Mann aus der Kunstgegend, weil eine Mitschülerin von mir ging an die Akademie und da habe ich so Künstler kennengelernt. Ich habe Walter Pichler kennengelernt, das wurde ein unglaublich berühmter Künstler und hatte eine stolze, große, schöne Affäre mit Walter Pichler, der aber nur so lange währte, bis seine Freundin, die zu der Zeit irgendwo in Zürich irgendwas mit der Näherei oder mit Mode studierte, zurückkam. Und da war der Walter Pichler war bei mir das Schwert. Und ich war sehr geschmerzt, dass das dann aus war. Walter Pichler war aber ein guter Freund von Udo Proksch. Und als Walter Pichler nicht mehr da war, fuhr Udo Proksch mit seinem Jaguar am Kohlmarkt vor, da konnte man noch fahren, wo ich wohnte, und hat mich eingeladen, im Demel mit ihm einen Apfelstrudel zu essen. Später wurde der Mann Chef des Demels. Und dieser Udo Proksch war ja natürlich deshalb der Freund von Walter Pichler, weil er auch an der Akademie war und weil er ja als Kriegskind aufgewachsen ist in der Nähe von Salzburg und erst als Knecht beim Friesacher, den es jetzt noch gibt, hat er als Knecht gearbeitet und hat gelernt, gut, weil er sie geliebt hat, die Schweine zu schlachten. Von einem Bauernknecht ausgehend ging dieser Mensch doch nach Wien und kam an die Akademie. Und mir wurde berichtet, auch von dieser Freundin, die mich mit Walter Pichler bekannt gemacht hat, dass der Udo eine von allen beachtete Begabung war. Und als es eben aus war mit dem Pichler, war aber dieser Udo Proksch nicht Künstler, sondern er wollte ja Veränderer werden, die Welt verändern und wurde erst einmal ein Brillendesigner. Und die berühmte Brillenlinie Vienna Line entstammt seiner Idee und hat auch lauter schrullige Sachen entworfen, wie dass man senkrecht begraben wird, damit man nicht so viele Gräber braucht und so. Und irgendwie habe ich mir dann auch mit diesem Udo Proksch was angefangen, aber ich war immer noch sehr traurig. Aber dieser Udo Proksch kam dann, als ich in die Adelheid war, in Jagsthausen, mit seinem weißen, offenen Jaguar gefahren. Ich habe in einem Schloss gelebt. Wir haben in diesem Schloss auch es sofort schön miteinander gehabt. Und ich fuhr mit Udo Proksch im weißen, offenen Jaguar nach Stockholm, wo sein Bruder arbeitete. In dieser Fahrt, das war auch noch durch lauter Wälder und so, das war ja alles noch ist ja alles schon sehr lange her. Und in diesem Auto auf der Fahrt nach Stockholm wurde mir schon so leicht übel. Stockholm erinnere ich mich nur als eine Stadt, in der mir immer so nicht so gut war, also immer so leicht schlecht war. Wir kamen zurück und ich war schwanger. Also relativ früh in der Burgtheaterzeit wurde ich schon Mutter. Und als ich schwanger war, haben meine Eltern, also haben wir irgendwo geheiratet. Unsere Trauzeugen war ein Portier vom Standesamt und ein Geschäftsfreund. Und nachher haben wir im Deme wieder Apfelstrudel mit Schlagobers gegessen und ich bin in meine Wohnung am Kohlmarkt und habe mir gedacht, dass das nötig war, diese Heirat und so. Aber das war eben damals so gefordert. Es waren ja auch Zeiten, wo noch der Mann über alles bestimmen musste. Was, da hat meine Generation schon etwas erreicht bei Frauen. Dann zog ich mit Vater und Tochter in eine große Wohnung in der Weihergasse. In dieser Weihergasse habe ich dann viele Jahre eben als Ehefrau und als Burgschauspielerin und als Mutter irrsinnig viel gearbeitet, immer mit Disziplin, immer dann auch, dieser Udo hat ja begonnen zu trinken, also mit einem Trinker, einer kleinen Tochter, einer Sommerwohnung im Schloss Basdorf, dort in Miestelbach-Gegend, wo uns der Udo auch langsam immer hinverfrachtet hat im Sommer. Es war noch dazu eine für Frauen fürchterliche Zeit, weil die Männer dazu mal, als die Anna ein Kind war, haben so, es war so, als würde man sie wirklich entmannen, wenn sie das Kind nur nehmen oder gar, vielleicht sogar eine Windel oder einen Kinder. Nein, das mussten alles die Frauen machen. Also hatte ich also in all der Zeit auch bei Udo, der ein sehr berühmter Mann wurde, Geschäftsmann, Direktor des Demels und so weiter. Ich musste immer wieder Kindermädchen haben. Der Udo hat, als ich die Fahrprüfung gemacht habe, hat darauf bestanden, dass ich einen Porsche habe, weil das ist sicherer, hat er gemeint. Ich hatte zwei schwarze Porsches und es wurde eine Art Markenzeichen, weil das gab's damals in Wien noch kaum. Und ich parkte ja auch noch immer vor dem, das konnte man noch, da beim Bühnendirl parken. Und ich, auch wenn ich woanders parkte, ich bekam oft Blumen oder Briefen oder so. Es wurde ein bisschen so ein Markenzeichen von mir, dieser schwarze Porsche. Mit dem fuhr ich dann auch eben nach Basdorf und wieder zurück und in die Wohnung und gespielt und Vorstellung und drehen und Ding und dazwischen auch noch irgendwie schreiben. Also zurückblickend staune ich, wie ich diese Jahre gemeistert habe. Also eigentlich, wenn ich das jetzt so erzähle und berichte, fällt mir selber auf, wie es in der Gänze eigentlich kaum zu bewältigen war, aber irgendwie habe ich es bewältigt. Also mit dem Udo Proksch kam es insofern zu einem Ende, weil ich an seiner Seite in Mykonos, wo er mir gezeigt hat, wie man Schweine besser schleicht, und wir gingen in Mykonos in einem Restaurant essen und dieser Helmut Grimm, sehr hübsch, also blond und braun gebrannt, war ein Spitzenschauspieler, bekannt. Und der Helmut Grimm schaut mich halt schon immer so an beim Essen und sagt, Sie wären die Madeleine Forestier, Bellamy, ein Zweiteiler. Wurde danach in Stuttgart gedreht. Haben wir gedacht, ich habe halt mit dem Helmut Grimm ein bisschen geflirtet und so. Und kaum war ich in Wien, kriege ich einen Anruf, Sie spielen das. Ich spiele in einem Zweiteiler die Madeleine Forestier. Dreht seit lange in Stuttgart. Udo Proksch, aha, ja, war aber schon sehr, sehr, sehr mit dem Alkohol beschäftigt, aber er hat sich halt gedacht, okay. Und ich fuhr davon mit meinem schwarzen Porsche in die Garage und drehte mit Helmut Grimm. Helmut Grimm hatte einen roten Porsche. Meine Mutter hat gemerkt, dass da irgendetwas sich anbahnt. Wie sie gemerkt hat, zwischen diesem Helmut Grimm und mir bahnt sich etwas an, fuhr meine Mutter mit meiner Tochter nach Wien zurück, bin hinein in das Hotel, wo auch der Grimm wohnte, und wir zwei waren ein Paar. Und keine Handys, nix. Irgendwann während des Drehens kommt jemand und sagt, Frau Blucher, da ist am Telefon Ihr Mann. Ich gehe an das Telefon zu meinem Mann Udo und sage sehr rasch, Udo, ich lasse mich scheiden. Ich fuhr mit meinem schwarzen Porsche von Stuttgart nach Wien durch, hatte die Scheidung und als geschiedene Frau fuhr ich am selben Abend wieder nach Stuttgart zurück, habe gar nicht in Wien übernachtet, kam zurück zur Dreharbeit und natürlich nahmen alle an, jetzt ist das neue Paar. Nein. Das habe ich immer ganz gut geschafft, wenn ich so Affären hatte, sie zum richtigen Zeitpunkt auch zu beenden. Weil das Blödeste ist, wenn man eine sehr schöne Affäre dann so versucht weiter zu erhalten. Ich blieb mit Helmut Grimm befreundet bis zu seinem Tod. Ich kam nach Wien zurück, bin nicht mehr in die eheliche Wohnung zurückgekehrt, habe dann bei meinen Eltern in Floridsdorf mit meiner Tochter relativ eng in deren Wohnung gewohnt, habe eine Wohnung gesucht und habe dann eine Wohnung in diesem Haus gefunden, in dem wir jetzt sitzen. Das ist doch eine Sackgasse und das ist ein älteres Haus und ich habe das ein bisschen für mich und meine Tochter Anna so ein bisschen zurechtgerichtet, dass es uns gefällt, mit einer Küche und mit einem Kinderzimmer. Meine Tochter ist dann kurz eine Weile hier schon zur Schule gegangen und ich war ja immer noch am Burgtheater. Es war dann so, dass ich eigentlich sehr belastet wurde. Ich hatte eine Tochter, ich war am Theater, aber ich habe auch begonnen zu musizieren und ich habe auch begonnen, schön langsam zu schreiben und Bücher herauszugeben.
Und jetzt kommt ein echter Plot-Twist. Udo Proksch steigt in den 1970er Jahren zum mächtigsten Strippenzieher Wiens auf. Er gründet den Club 45, ein elitärer Männerclub im Nobelcafé Demel, in dem Spitzenpolitiker, Militärs und Künstler ein- und ausgehen. Doch Anfang 1977 sinkt das Frachtschiff Lucona im Indischen Ozean nach einer gezielten Sprengung. 6 Seeleute sterben. Proksch hatte das Schiff vorgeblich mit einer wertvollen Urananlage beladen, um 212 Millionen Schilling Versicherungssumme zu kassieren. Nach heutiger Kaufkraft sind das fast 50 Millionen Euro. In Wahrheit war es wertloser Schrott. Es folgt der größte Polizskandal der Zweiten Republik. Jahrelang decken seine Freunde aus dem Club 45 Udo Proksch. 1988 fliegt das System auf. Seine engsten sozialdemokratischen Verbündeten, Innenminister Karl Blecher und Nationalratspräsident Leopold Graz, müssen zurücktreten und werden später auch gerichtlich verurteilt. Proksch fliegt nach Asien, lässt sein Gesicht operativ verändern und wird bei seiner Rückkehr 1989 verhaftet und schließlich wegen 6-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, die er im Grazer Gefängnis Kalau absitzt.
Ich war natürlich mit dem Vater meiner Tochter, mit dem Udo Proksch, immer in Verbindung, auch weil meine Tochter ihren Vater sehr geliebt hat. Und er war ja eine Zeit lang so eine glanzvolle Persönlichkeit mit Club 45. Damals schon habe ich ihm immer gesagt, Udo, bitte, bitte pass auf mit der Öffentlichkeit, pass auf, wie du dich äußerst, pass auf mit den Medien, weil er auch wirklich mit der Pistole durchs Leben gegangen ist und eigentlich als Privatmensch, sonst hätte ich ihn ja auch in keiner Weise gemocht, war er ja auch ein sehr liebenswürdiger und charmanter Kerl. Nur ist dann das eben eingetreten mit dieser Lucona und er hat uns immer gesagt und beweisen wollen, dass er damit nichts zu tun hatte, dass dieses Schiff gesunken ist. Ich gestehe, dass ich bis heute annehme, dass er die Spitze eines Eisbergs war, weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass er bewusst 6 Seeleute hat ertrinken lassen. Jedenfalls kam er dann ins Gefängnis und war erst noch in Wien im Gefängnis, wo wir ihn schon, ich mit der Anna, wir ihn besucht haben. Und dann kam es zum großen Prozess und dann kam es zu der großen Verurteilung. Ich muss gestehen, dass ich mich ganz bewusst bei diesen Geschehnissen ein bisschen distanziert verhalten habe. Ich habe die Distanz zu ihm nicht aufgegeben, aber zu dem ganzen Geschehen. Und es kam dann wirklich zur totalen lebenslänglichen Verurteilung. Und es kam, dass er einsaß in der Kalau bei Graz. Und die Anna und ich, wir haben ihn immer wieder besucht. Ich bin nachmittags in die Kalau, bin aufgetreten mit dem Antonio D'Almeida am Klavier, mit dem Klaus Drabic an der Gitarre, mit einem Buch daraus lesend. Nur so viele Menschen, die im Club 45 seine besten Freunde waren, haben ihn nicht mehr besucht. Ein bisschen auch sicher mit Angst vor, was man wohl im eigenen Keller noch ein bisschen herumkugeln hat. Und dass ich aber Udo Proksch nie aus meinem Leben verbannt habe und auch nicht öffentlich je über ihn geschwiegen habe, das hat schon damit zu tun, dass ich ihn menschlich trotz alledem, was er dumm gemacht hat in meinen Augen, ihn sehr geschätzt habe. Und ich habe an ihn nach wie vor eine große Erinnerung. Nicht nur eine gute, weil er war natürlich auch ein sehr zwiespältiger Mensch.
Wir gehen zurück in die 1970er Jahre. Erika Bluha ist inzwischen die Doyenne des Burgtheaters. Filmschauspielerin, Singer, Songwriterin und Buchautorin. Sie demonstriert für den Frieden und gegen Atomkraft. Und sie ist alleinerziehende Mutter ihrer Tochter Anna.
Hätte ich meinen Beruf für meine Anna aufgegeben, hätte sie auch keine gute Mutter gehabt. Also das war mir irgendwie nicht möglich. Also meinen Berufsweg musste ich irgendwie gehen, aber das war verbunden immer wieder mit der Suche nach Kindermädchen. Und dass das natürlich für eine Kindheit nicht das Schönste ist, das steht fest. Sie war dann auch eine Zeit lang in der Schweiz, weil sie Asthma bekommen hat, war sie in der Schweiz. Erstmal in einem wunderbaren Kinderheim, das ging sehr gut und sie wurde fast gesund. Und sie war dann auch noch in Lausanne in einer Schule, bis sie dann irgendwie wirklich, wir beide gesagt haben, damit ist jetzt Schluss und sie bleibt hier. Und zwar in dem Moment, als ich hier dieses Haus erworben habe. Und ich habe immer gewusst, dass sie natürlich in ihrer Kindheit es nicht so hatte, wie es gut ist. Und sicher auch ihr Asthma damit zu tun hatte. Es gibt auch ein Buch von mir, das heißt Anna, eine Kindheit. Dieses Buch, als es lektoriert wurde, haben meine Lektorinnen mich wirklich beschworen. Alle in dem Buch haben ihre Namen, nur ich habe mich genannt die Mutter. Und sie haben gesagt, Erika, bitte, du kannst nicht so eine schreckliche Mutter gewesen sein. Komm, mildere das ein bisschen. Weil ich habe wirklich alle meine Selbstvorwürfe, habe ich dann später in diesem Buch noch einmal wirklich durchwandert. Weil ich hatte den Vorwurf, nicht wirklich als Mutter neben meinem Kind gewesen zu sein.
Wir springen in das Jahr 1999. Erika Bluha wird 60 Jahre alt und verlässt das Burgtheater. Anna ist 37 Jahre alt. Mittlerweile sind die beiden Freundinnen und leben noch immer gemeinsam im selben Haus in Wien-Grinzing. Anna richtet ihrer Mutter ein rauschendes Fest aus. Davon hat Erika Bluha in Folge 2 bereits erzählt. Auf das rauschende Fest folgt jedoch kein glücklicher neuer Lebensabschnitt.
Also mein 60er und mein Abschied vom Burgtheater war wirklich sehr, sehr geglückt. Und ich habe die ganze Nacht durchgetanzt, ein Lied, I Will Survive. Später auf einer Platte habe ich das dann Ich gib nicht auf genannt. Und es geschah dann leider auch so, dass während ich das Lied aufnahm, in einem zugeschlossenen Studio, Ich gib nicht auf, wurde geklopft. Und mir wurde mitgeteilt, dass meine Tochter gestorben ist. Während dieser Aufnahme, während ich gesungen habe, ich gib nicht auf. Ich fuhr dann nach Hause, ich habe meine Tochter noch am Sofa gesehen und war dann eine Weile lang wie hinter Glas oder so. Und es ist auch seltsam, dass ich mich zwar noch gut erinnern kann, den Körper meiner Tochter gesehen zu haben. Es gab zwei Menschen, die ich gesehen habe, kurz nach ihrem Gestorbensein. Das war meine Tochter und meine ältere Schwester. Und beide Male habe ich erlebt, dass da ein Körper liegt und dass es nicht mehr der Mensch ist. Und dann sage ich oft so, wenn ich meine Finger bewege, ja, das bin ich. Und wenn dann irgendwann nur mehr meine Hand da liegen wird, dann bin ich weg. Und das habe ich so deutlich erlebt. Deswegen bin ich auch Agnostikerin. Ich glaube an keine Religion. Aber ein Agnostiker schließt auch nichts aus. Und dass aus diesem Körper etwas entweicht, das wir Seele vielleicht nennen, also das wurde mir da schon klar. Also das war dann ein Zwischenfall nach meinem wunderschönen 60. Geburtstag. Es war 99 und meine Tochter starb in diesem Jahr. Und da starb ich auch. Nur das Leben ist sehr stark. Also ich verliere nie den Verlust der Anna, bis heute nicht aus meinem Herzen. Aber das Leben ist dann so, plötzlich höre ich mich lachen über irgendwas. Plötzlich sitze ich irgendwo und ich merke, etwas schmeckt mir gut. Oder ich schenke mir ganz gerne ein Glas Wein ein und sage Prost. Also diese ganz einfachen Bestandteile des Lebendigseins, die kommen langsam zurück. Die kehren so langsam wieder. Und ich habe wieder begonnen, als ein lebendiger Mensch zu leben, aber doch mit dieser Gegenwart von der Anna, wo auch immer ich bin, stoße ich an und sage auf meine Tochter und so. Und ich bin auch nicht jemand, der, wo man nicht drüber reden darf, dass das Kind gestorben ist, sondern im Gegenteil. Ich rufe ihre Gegenwart, wo ich kann, immer wieder, so auch jetzt im Gespräch, ich rufe ihre Gegenwart immer wieder in meine Gegenwart. Und ich glaube, solange wir einen Menschen mit uns tragen, ist er auch noch lebendig. Und was nach meinem Tod ist, das ist mir dann vollkommen egal. Und nach dem Tod meiner Tochter geschah etwas sehr Seltsames, was auch die erste CD nach ihrem Tod bebildert. Eine weiße Rose. Meine Tochter hatte keine sehr grüne Hand. Also es stand auf ihrem Vorbalkon ein vollkommen verdorrtes Rosenstöckerl, aber wirklich in einem Topf, vertrocknet, alles vertrocknet. Nach ihrem Tod traue ich meinen Augen nicht, kommt aus diesem dürren Rosenstock eine wunderbare weiße Rose. Es war anwesend eine gute Freundin von mir, die Fotografin ist, hat diese Rose fotografiert und diese Rose ziert den Umschlag meiner CD, die nach Annas Tod entstanden ist. Und wenn so etwas geschieht, dann bin ich schon bereit, das irgendwie für mich selbst als eine Art Wunder oder als eine Art Geschenk oder als eine Art Zeichen zu sehen.
Das größte Geschenk, das Erika Bluha aus der Zeit mit ihrer Tochter bleibt, ist ein Junge namens Ignaz. Anna hatte den verwaisten Sahrawi aus der Westsahara bei sich aufgenommen. Hinter dieser Familiengeschichte steckt eine ganz besondere rechtliche Fügung.
Wir nannten ihn Ignaz, genannt ist er Iggy. Und sie hat mich dann gebeten, weil sie hat tapfer nach ihrem Vater Udo Proksch geheißen. Und sie hat mich gebeten, doch eigentlich dieses Findelkind zu adoptieren. Und deswegen heißt der Ignaz auch Bluha, weil sie hat zu mir gesagt, schau, jetzt der Name Proksch und dann ist er noch dazu ein ausländisches Kind mit einer getönten Haut. Also ich habe ihn adoptiert, er heißt Ignaz Bluha. Und ein wenig denke ich auch jetzt manchmal, ob das bei ihr ein vorausahnendes Gefühl war. Jedenfalls als sie starb, war der Ignaz 15 Jahre alt. Und dass er damals schon vor dem Gesetz mein Sohn war, hat natürlich diese kleine Situation erleichtert. Also jeder Mensch, der Kinder hat, weiß, was das bedeutet, wenn ein Kind stirbt. Und ich bin auch wirklich irgendwie verstorben, aber ich konnte mich nicht, was ich sicher gern getan hätte, ich hätte genügend Material gehabt, mich in irgendeiner Form auch umzubringen, aber der 15-jährige Ignaz hätte niemanden gehabt, weil ich war seine einzige Familienangehörige und deswegen blieb ich auch am Leben und er ist immer fescher und größer geworden und hat dann später eine Firma gegründet, Herbeus Greens, die gibt es jetzt noch. Das ist, eigentlich gibt es das in Supermärkten. Das sind so die kleinen Blätter, die die Köche jetzt immer so auf das tolle Essen draufstreuen. Also er ist da irgendwie in eine ganz andere Richtung gegangen, hat eine wunderbare Frau gefunden. Dieses Ehepaar wohnt bei mir. Natürlich, die ganze Zeit schon. Die Lena ist fantastisch und mein Urenkel Merlin geht jetzt nächstes Jahr in die Schule. Der kleine Merlin, der kommt schon immer zu mir herauf und das geht an sich sehr gut. Und alle heißen, der Ignaz heißt Pluha und der kleine Merlin heißt auch Merlin Pluha.
Eine Frage hätten wir dann doch noch. Was bereuen Sie?
Ich habe sehr bereut mein Muttersein, als meine Tochter klein war. Darüber habe ich auch schon gesprochen. Und ich konnte das mit mir selber einigermaßen in Einklang bringen. Im Übrigen muss ich sagen, habe ich nicht sehr viel Blödes getan, das ich bereue.
Das war die dritte von 4 Folgen mit Erika Bluha. In der nächsten und letzten Folge reisen wir weiter durch die Jahrzehnte mit einer Frau, die sich immer wieder neu erfindet. Erika Bluha erzählt von ihrer Ehe mit dem Universalkünstler André Heller, von künstlerischen Aufbrüchen als Singer-Songwriterin und Buchautorin, aber auch von einem weiteren schmerzhaften Verlust, den sie kaum ertragen kann. Es ist die Geschichte einer Frau, die Haltung zeigt, leidenschaftlich über Politik streitet und uns am Ende mitnimmt in ihr ganz persönliches Heute. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere Lebende Legenden überall, wo es Podcasts gibt und empfehle ihn weiter. Auf Instagram unter lebendelegenden_podcast findest du jede Woche weitere Infos zur jeweiligen Legende, Fotos aus ihrem Leben und ihre Empfehlungen. Lebende Legenden. Hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Redaktion und Produktion Misi Tötschinger und Eva Weißenberger. Mitarbeit Lisa Sanz. Musik Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Aufnahme und Schnitt Soundpfeiler. Vermarktung Missing Link Media. Dieser Podcast wurde gefördert von der Wiener Medieninitiative und dem Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung.